Dieser Moment, in dem man sagt, ist das sicher? Ist das sicher? Es gibt Gründe, warum es Kletterseile gibt. Die werden kontrolliert. Die hast du auch nur bis zu einer gewissen Dauer. Du gehst super pfleglich mit ihnen um, damit sie diesen Job machen, den sie machen. Es gibt Dinge, bei denen es entscheidend ist, dass sie halten. Nicht bloß, dass es zur Deko da ist. Ein bisschen ein warmes Gefühl gibt. Hey, ja, da ist ja eine Säule. Nee, es muss was da sein, das Halt gibt. Und das macht auch unseren Glaube aus. Wenn da irgendwas ist, das einfach nur da ist, so irgendwie aus inspirierende, schöne Worte, ein bisschen gutes Gefühl gibt, aber nicht hält, nicht trägt, wenn da nichts mit Substanz dahinter ist, wird es schwierig. Und darum geht es auch heute in diesem Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief. Und hier die Techniker habe ich auch diese Woche ein bisschen in Irritation gebracht. So nach dem Motto, hey, hast du kein PowerPoint dabei? Und die vor kurzem dabei waren, die kennen das schon. Hier so, und heute machen wir es nochmal. Ihr kriegt einen Zettel mit dem Bibeltext und einen Bleistift. Und was ihr da damit machen müsst, ist original gar nichts, außer es nicht ins Ohr oder in die Nase zu stecken, der Bleistift. Einfach um zu sagen, hier so, ich lese dir, wenn du den bekommen hast, hier einmal in einer Runde betreut im Lese den Bibeltext vor, so wie du ihn hier nach der Übersetzung der Basisbibel hast. Und dann bleibt Zeit, um im zweiten Durchgang für dich in aller Ruhe das nochmal anzugucken. Vielleicht mit dem Bleistift drin rum zu kritzeln, zu markieren, was gut ist oder was dich mit Frage hier überschüttet oder was auch immer. Einfach mal mit dem das machen, was man in der eigenen Bibel vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt machen würde, so wild, dass es nachher Mords aussieht. Wenn es dir eine Hilfe ist, benutze es gern. Wenn du sagst, es ist nicht mein Ding, vollkommen in Ordnung. Das ist so das Einzige, worum sich dreht. Wenn es dir gut tut und nützt, benutze es gern. Ansonsten herzlichen Glückwunsch zum Schmierzettel. Der Bleistift hätte ich später gerne wieder, weil ich bin Schwabe. Ja? Braucht man noch, kann man immer noch brauchen. So legen wir los miteinander gleich. Wenn die Letzten versorgt sind. In diesem Abschnitt aus 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 18 bis 26. Und auf deinem Zettel, nachdem ich dir es auch vorlese, ist die Übersetzung der Basisbibel. Und da schreibt Johannes: Ihr Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, der Widersacher von Christus kommt. Und jetzt sind sogar viele Widersacher gekommen. Und daran erkennen wir, die letzte Stunde ist wirklich da. Die Widersacher kamen aus unserer Mitte, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Wenn sie zu uns gehört hätten, dann wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte deutlich werden, es gehören nicht alle zu uns. Doch ihr habt die Salbung empfangen von dem, der heilig ist, Jesus Christus. Und dadurch seid ihr alle in den Besitz der Erkenntnis gekommen. Ich habe euch ja nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt. Vielmehr kennt ihr sie. Und ihr wisst, dass aus der Wahrheit keine Lüge kommt. Wer ist denn hier ein Lügner oder der Lügner? Das ist doch wohl der, der abstreitet, dass Jesus der Christus ist. Der ist der Widersacher von Christus. Er lehnt mit dem Sohn auch den Vater ab. Wer den Sohn ablehnt, kann auch nicht zum Vater gehören. Wer sich zum Sohn bekennt, gehört auch zum Vater. Die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, sollt ihr in euch bewahren. Wenn ihr das bewahrt, was ihr von Anfang an gehört habt, könnt ihr gewiss sein, ihr werdet stets mit dem Sohn und dem Vater verbunden bleiben. Das ist das Versprechen, das uns Jesus Christus selbst gegeben hat, das ewige Leben. Und dies schreibe ich euch über die Leute, die euch in die Irre führen wollen. Jetzt zweiter Durchgang. Bibeltext nochmal selber lesen, ein bisschen gemütlich, 0,8-fache Geschwindigkeit. Und zu gucken, hey, was passiert da und wo stupst dich Jesus heute Morgen vielleicht einfach schon beim Bibellesen an? Johannes redet hier sehr, sehr negativ über Menschen. Er nennt sie Lügner. Oder hier in der Basisübersetzung nennt er sie nicht nur Lügner, sondern auch Widersacher von Christus. Und je nachdem, was du für eine Bibelübersetzung sonst benutzt oder vielleicht gerade auch parallel noch liest, findest du da noch ein anderes Wort. Er redet von Antichristen. Er sagt, ihr wisst ja, so heißt in Vers 18, ihr Kinder, die letzte Stunde ist da und ihr habt gehört, der Widersacher von Christus kommt. Eigentlich steht da, der Antichrist kommt. Und dann geht er weiter und jetzt sind sogar viele Antichristen gekommen. Und vielleicht ist es ein bisschen verwirrend, weil eigentlich dieses Wort Antichrist, das ist etwas, das du vielleicht aus der Offenbarung kennst, am Ende der Bibel, wo so eine endzeitliche Figur auftritt, die Menschen von Gott, von Jesus wegbringen will, die wie so ein Diener des Teufels ist. Von da kennst du vielleicht den Begriff Antichrist. Und jetzt sagt er, der Antichrist kommt, aber jetzt sind schon Menschen aufgetreten, die unterwegs sind wie der Antichrist. Es sind Leute aufgetreten, die sich bewusst gegen Jesus stellen. Und zwar hart und deutlich. Und er hat sehr, sehr dicke Vorwürfe, die er ihnen macht. Weil so in dieser Zeit kommt so eine Strömung auf, die im ersten und im zweiten Jahrhundert riesig groß war. Und ihre Grundhaltung war, Jesus ist nicht der menschgewordene Sohn Gottes. Er ist nicht wirklich am Kreuz gestorben. Er ist nicht wirklich auferstanden. Und das, da kommt der spannende Punkt bei denen, das, was es wirklich braucht, um Gott zu kennen, um Teil seiner Familie zu sein, das ist eine Form von geheimem Wissen, das diese Leute haben. Das ist so diese Haltung, die da ist, zu sagen, hey, wirklich damit zu rechnen, dass Jesus Gottes Sohn ist, Kreuz, Auferstehung, dass es das braucht, das ist bei ihnen nicht vorhanden, sondern dieses geheime Wissen, um Gott wirklich kennenzulernen. Das ist so das, was grassiert. Und deswegen hat Johannes auch richtig Puls. Er hat richtig, richtig Puls. Dass er sagt, das, was diese Leute behaupten und lehren, das ist nicht einfach so eine andere Perspektive auf Jesus. Er geht so weit, dass er sagt, das sind Lügner. Es sind Menschen, die sich gegen Christus stellen. Und wenn sie Jesus ablehnen, führen sie euch in die Irre. Und warum Johannes das so deutlich sagt, möchte ich dir heute mit einer Veranschaulichung ein bisschen rüberbringen. Von der Erfahrung von Johannes und das von dem her, was Glaube ausmacht, Überraschung, beginnt alles mit Jesus. Johannes sagt, Jesus, ihn haben wir selber erlebt, über 3 Jahre hinweg. Was er tut, was er sagt, wir haben seine Worte gehört, wir haben seine Wunder erlebt, wir haben die Auferstehung erlebt, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir haben 40 Tage nach Ostern mit ihm verbracht, wo er sich uns gezeigt hat und viel von dem nochmal erklärt hat, wer er ist, wozu das Ganze. Es beginnt alles mit der Frage eben, wer er ist. Johannes sagt, ihn haben wir erlebt und ihn haben wir euch weitergegeben. Ihr habt an das geglaubt, was wir von ihm euch erzählt haben. Das ist so die Grundlage, da damit beginnt. Und dann kommt es dazu, dass Menschen, die ihr Vertrauen in Jesus setzen, dass für die sich wie eine Art neue Wirklichkeit auftut. 2. Korinther heißt es hier so, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er schon Teil der neuen Schöpfung. Da ist was komplett Neues losgegangen, für den eröffnet sich eine neue Wirklichkeit. Und zu dieser neuen Wirklichkeit gehören die unterschiedlichsten Dinge dazu. Beispielsweise gehört diese Wirklichkeit dazu, dass wir Gott Vater nennen dürfen. Johannes, der nicht nur den Brief, sondern auch das Evangelium schreibt, er sagt dort schon von Anfang an, denen, die aber an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Gott zu kennen, nicht nur irgendwie ein bisschen, nicht nur von der Distanz her, sondern unmittelbar nah. Gott ist für euch wie ein guter Vater. Das ist das, was ganz zentral von Anfang an steht. Der, der die Liebe und das Gute in Person ist, wird euer Vater. All das, weil ihr Jesus kennt und ihm glaubt. Und da ist noch einiges mehr. Wo fangen wir denn eigentlich an? Wir machen mit dem weiter, dass dadurch, dass Menschen, die zu ihm gehören, Gottes guten Geist empfangen. Das ist bei Johannes im Evangelium, ist es riesig groß und breit ausgetreten. Dass der Heilige Geist derjenige ist, der an Jesu Worte erinnert. Der klar macht, was es in der jeweiligen Situation braucht. Der Begleiter ist, Beistand ist, der dich erinnert, der die Gemeinde mit Fähigkeiten beschenkt, die helfen, anderen hilft, im Glauben zu wachsen, der in deinem Leben wirkt, der vielleicht unaussprechliche, wilde Dinge tun kann. Dadurch, dass jemand zu Jesus gehört, an ihn glaubt, nimmt der Heilige Geist Platz in ihm. Es geht noch weiter. Durch Jesus nimmt eine tiefe Hoffnung in eurem Leben Platz, bekommen die Leser gesagt. Und du und ich genauso. Wir hatten das heute vorhin hier mit Gertraude, ja, diese Info, dass sie verstorben ist. Und diese Hoffnung zu haben, denen, die an ihn glauben, die sind Kinder Gottes und haben eine Hoffnung über dieses Leben hinweg. Ewigkeitshoffnung. Die zu haben, ist nicht zu unterschätzen. Und den Unterschied zu sehen, was das ausmacht, bei Leuten, die der Ewigkeit entgegengehen, die diese Hoffnung haben oder sie nicht haben, das macht einen Weltenunterschied. Und das merkst du nicht nur, aber auch dort, wo sie begraben und beerdigt werden. Das zu haben in seinem Leben, es macht einen Unterschied. Und es ist gleichzeitig nicht nur ein vertröstet werden auf die Ewigkeit, sondern es hat auch was mit Frieden zu tun. Zum einen dieser Frieden mit Gott, der groß und breit da ist, aber auch ein Friede, der sich in unserem Alltag zeigt. Was für ein Geschenk ist es, beten zu können. Wenn in meinem Kopf, in meinem Herz hier alles Karussell fährt, wild mit viel zu vielen Umdrehungen, wie gut ist es, beten zu können. Und nicht irgendwie in einer Zukunftsangst oder sonst irgendwas zu versaufen, um sehr, sehr deutsch zu sagen. Ja? Was diese Hoffnung ausmacht. Wir wissen, hey, da ist jemand, der mein Leben in der Hand hält. Ich weiß noch nicht, wie es wird. Mir ist nicht unbedingt das direkte Happy End versprochen, aber ich weiß, dass Gott da ist und irgendwie da drin steckt. Das sind mal eine Handvoll Auswirkungen, die da sind, durch das, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und das, was er für uns getan hat. Das ist das, was Johannes seinen Lesern beigebracht hat, was sie gehört und geglaubt haben. Und jetzt kommen sie in diese Situation, dass bei ihnen Menschen auftauchen, die zu ihnen sagen, wisst ihr, Jesus ist eigentlich nicht Gottes Sohn. Und Kreuz und Auferstehung, ob es das überhaupt gab, ob er wirklich gekreuzigt wurde oder nur scheinbar. Und das, was eigentlich braucht, um Teil von Gottes Familie zu werden, das ist dieses geheime Wissen. Was durch diese Situation passiert und was den Johannes so wild macht, ist eben Folgendes, nämlich: Guten Morgen, dass ihr wach seid. Nein, dass er sagt, ihr verliert die Grundlage. Ihr verliert voll und ganz die Grundlage. Deswegen hat er so harte Emotionen, deswegen ist er so ungehalten und deswegen sagt er das auch in die Verse 22 und 23. Wer ist denn hier der Lügner? Das ist doch wohl der abstreitet, dass Jesus der Christus ist. Der ist der Widersacher von Christus. Er lehnt mit dem Sohn auch den Vater ab. Wer den Sohn ablehnt, kann auch nicht zum Vater gehören. Wer sich zum Sohn bekennt, der gehört zum Vater. Das ist sein Punkt, den Johannes so deutlich hat. Alles steht und fällt mit Jesus. Alles steht und fällt mit dem, wer Jesus ist. Das ist nicht eine Nebenfrage. Alles steht und fällt mit Jesus. Es entscheidet sich an ihm. All das Wichtige und Zentrale, was wir vorhin oben drauf gestellt haben. Aber ohne ihn fällt diese ganze Geschichte in sich zusammen. Und weißt du, der Punkt ist ja, dass wir das heute, je nachdem, wo du hier von Theologie Dinge mitkriegst, dass es heute nicht mal unbedingt so ist, dass Leute sagen, ha, ja, dass es Jesus gab, ist das Problem nicht, nee, sondern dass eher so etwas passiert, wie dass er relativiert oder umgedeutet wird. Das ist ein Problem, das passiert an vielen Stellen in der universitären liberalen Theologie, das bekommen wir mit, je nachdem, wo du Podcasts hörst, auch hier mit so Organisationen, mit dem Worthaus, dass man nicht gesagt wird, nee, Jesus gibt's nicht, oder sich bewusst gegen ihn stellt, sondern dass er relativiert und neu definiert wird. Ja, Jesus ist schon gut, aber er ist nicht Gott. Jesus ist auferstanden in dir, weil du an ihn glaubst, aber nicht in Zeit und Raum. Jesus, er mag der Sohn Gottes sein, wie jeder von uns ja auch irgendwie Kind, Sohn und Tochter Gottes sein kann. Jesus, ja, wenn er gestorben ist am Kreuz, dann als Märtyrer, aber nicht als der Messias. Und das, was da passiert ist, ist so eine Art der Versuch, Jesus zu ersetzen durch etwas, das eigentlich nur relativ wenig Halt hergibt. Mal den Schwamm aus unserem Keller rausgekruschelt. Ja? Und wenn du versuchst, die gleichen Dinge auf so einen Schwamm aufzubauen, dann wird es schwierig. Es hat nicht den gleichen Halt, ja? Vielleicht hat es so gewisse Tüftler unter euch, die sagen, ich probiere eine halbe Stunde, bis das funktioniert. Herzlichen Glückwunsch, das kannst du machen. Aber dann wehe, da draußen pupst der Eichhörnle im Garten und die ganze Nummer fällt hier drin zusammen. Ja? Das ist der Punkt. Ich halte es fest, nicht, dass er hier nochmal so hart hochschreckt wie vorhin. Ja? Aber der Punkt ist klar, ne? So hier auf diesem Schwamm bekomme ich das nicht aufgebaut. Das bekommt nicht diesen Halt, den es braucht. Und das ist dieses Ding, was Johannes hier so deutlich hoch und runter sagt, diese Leute, mit denen ihr das zu tun habt, die versuchen, Jesus zu ersetzen. Und dieser vermeintliche Ersatz ist nicht das, was es braucht, damit euer Glaube Halt findet. Wenn Jesus nur so ein netter Kerl ist, der inspirierende, gute Sätze von sich gegeben hat, dann mag das schön sein und die kannst du hier wunderbar, hier Handlettering, hier so kalligrafiemäßig an deiner Wand haben und es kann inspirierend sein, aber es trägt nicht. Das ist dieser fette große Unterschied. Es hat nichts Tragendes. Es gibt nach dort, wo es genau ihn eigentlich bräuchte. Das ist das große Problem, das Johannes sieht, dass es sagt, mit Jesus steht und fällt alles. Unterschätzt es nicht. Wenn Jesus nur der nette Kerl ist, dann trägt es nicht weit. Wenn Jesus wirklich nicht wirklich Gottes Sohn ist, dann kannst du nur bedingt viel von ihm erwarten. Und das ist ja der Punkt, weißt, dass Johannes diese Begründung nicht nur liefert, einfach weil er sagt, er will die Hoffnung haben, sondern weil er sagt, wir haben ihn erlebt. Er sagt am Anfang vom Johannesbrief, er sagt am Anfang vom Evangelium, das seinen Namen trägt, das er geschrieben hat, dass er sagt, hey, er ist Mensch geworden. Er hat unter uns gelebt. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört. Wir haben das Ganze mitgemacht. Johannes stand am Kreuz mit Maria und den anderen dabei. Er war dabei bei der Auferstehung, als Jesus plötzlich in diesem Raum steht, in den sie sich eingeschlossen hatten, voller Angst, was auch alles in der Welt jetzt passieren wird. Es ist nicht nur, dass der sich das einredet, so nach dem Motto, ha, ich will halt dran glauben, dass Jesus so ist. Nee, Jesus hat sie damit so dick und fett überrascht, wie er ist. Das ist sein Punkt. Mit ihm, mit Jesus steht und fällt alles. So kann er das in Vers 21 sagen. Wir haben euch ja nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt. Vielmehr kennt ihr sie ja. Ihr wisst es, ihr habt es mitbekommen, ihr habt es von uns gelehrt bekommen und erlebt bekommen. Vielmehr kennt ihr sie ja. Und ihr wisst, dass aus der Wahrheit keine Lüge kommt. Deswegen das Ganze. Dass er ihnen das nochmal sagt, hey, genau darum geht's. Dass Jesus genau der ist, eben weil Jesus Gottes Sohn ist. Eben weil er das ist und weil mit ihm alles steht und fällt, sagt er zu seinen Hörern, zu seinen Lesern, bleib dabei. Wenn ihr nochmal kurz die Verse 24 und 25 mitlesen wollt, da heißt es, die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, sollt ihr in euch bewahren. Bleibt da dabei. Wenn ihr das bewahrt, was ihr von Anfang an gehört habt, könnt ihr gewiss sein, ihr werdet stets mit dem Sohn und dem Vater verbunden bleiben. Das ist das Versprechen, das uns Jesus Christus selbst gegeben hat, das ewige Leben. Alles steht und fällt mit Jesus. Und deswegen sagt er ihnen, bleibt dabei. Bleibt bei dieser Wirklichkeit, die ihr kennengelernt habt, die ihr gehört und erlebt habt, die dazu führt, dass Gott euer Vater wird. Ihr seine Kinder seid, Gottes guter Geist in euch Platz nimmt, mitten in eurem Alltag sich zeigt, euch erinnert, wirkt, euch begabt zum Segen für andere in der Gemeinde, euch Ewigkeitshoffnung gibt, die euer Leben trägt und euch einen Frieden schenkt, weil er in euch wirkt, der selber von sich sagen kann, ich bin euer Friede. Alles steht und fällt mit Jesus. Wir glauben nicht einfach nur an eine theoretische Wahrheit. Weißt, es geht ja nicht darum, mit dir heute Morgen irgendwie nochmal ein christliches Lehrgebäude zu zeigen, sondern zu sagen, hey, er ist es. Wir leben damit, wir rechnen damit, dass er sich zeigt, dass er so ist und es lebt von dieser engen persönlichen Beziehung mit ihm. Nicht einfach nur, dass man sagt, ich halte es für wahr, sondern dass er wirklich, wirklich ist. Vielleicht ist dieser Sonntagmorgen ein Punkt, an dem das Grundsätzliche dich neu ins Staunen bringt. Oder es kann aber auch genauso sein, dass du sagst, hier sind es jetzt mal so diese vier Aspekte, es gibt sicherlich noch mehr. Aber dass du sagst, boah, gerade einer davon ist es. Gerade einer von diesen vier bedeutet mir gerade sehr, sehr viel. Und weil alles mit Jesus steht oder fällt, und in dem Fall steht, ist es vielleicht dieser Sonntagmorgen der Punkt zu sagen, Jesus, weil du so bist, weil du wirklich Gottes Sohn bist, ist das die Wirklichkeit auch für meinen Montag, dass du mit deinem Frieden kommst, dass du Ewigkeitshoffnung gibst, dass du mit deinem guten Geist in meinem Leben wirkst, dass neu diese herzenstiefe Wirklichkeit und Liebe da ist, der Vater im Himmel ist wirklich mein Vater. Und ich möchte dich einladen, jetzt in der Stille, im Gebet, gern darauf zu reagieren, was dich beschäftigt von dem, was du gehört und gelesen und selber gedacht hast. Jesus, du kennst uns durch und durch. Du kennst die Dinge, die wir in der Stille dir gesagt haben, gedacht haben, die Fragen, die da sind, das Hoffen, vielleicht auch welcher dieser Dinge, die mit dir verbunden sind, gerade oben aufliegen, wo ein riesiges Bedürfnis da ist, nach deinem Halt, nach deinem Frieden, nach dem, dass du mitten im Alltag wirkst und dich zeigst. Jesus, mit dir steht und fällt das alles. Und im Unterschied zu Johannes sind wir nicht Augenzeugen. Und das macht es vielleicht manchmal noch mal viel herausfordernder. Hätten wir dich gesehen wie Johannes, wäre das leichter. Und doch hast du nichts von dem verloren, wer du bist. Und wir hoffen und bitten dich darum, dass du dich zeigst, dass du greifbar bist mitten in dieser Woche, die kommt, mitten in dem Guten, dem Schwierigen, dem Geplanten, dem Ungeplanten. Und dass wir erleben dürfen, wie du da drin präsent bist. Dass du dich als echt erweist. Und wir darüber staunen dürfen, wer du für uns bist. Hab Dank dafür. Amen.